Ich habe den Eindruck in der Vorbereitung, ich möchte mit euch das zweite Gebot ein bisschen genauer anschauen. Und darum gerade mal die Frage so in die Runde. Wer von euch weiss, welches das zweite Gebot ist? Wer kennt das zweite Gebot? Es kommt jetzt, ja, genau, also du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Jetzt ist die Frage, nach welcher Zählweise das man geht. Nach der jüdischen wäre das zweite, aber nach der, die wir kennen, ist das schon das dritte. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das erste ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da gibt es eben noch eins dazwischen. Und mir ist es ähnlich gegangen wie euch. Also, keine Sorge. Es ist ein Gebot, wo wir irgendwie häufig überlesen oder irgendwie nicht mitbekommen oder nicht so oder schnell denken, ja, das gilt ja für uns gar nicht. Und darum, genau darum, möchte ich das mit euch anschauen. Und wir schauen gerade an, im 2. Mose 20, Vers 4. Jetzt hoffen wir, dass das da vorne eingeblendet wird. Und sonst, jetzt, super. 2. Mose 20, Vers 4 bis 6. Zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 3 Vers hat das zweite Gebot. Also, ich glaube, gehört mit zu den Geboten, die am meisten Vers beanspruchen. Und gleich vergessen wir es immer wieder. Was steht denn da? Was sagt das zweite Gebot? Du sollst dir kein Bildnis machen. Im eigentlichen, im wörtlichen Sinn heisst es, du sollst dir keine Figur schnitzen. Du sollst nicht selber eine Figur schnitzen. Noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Also eigentlich egal von was. Ihr seht, Himmel, Erde, Wasser, unter der Erde. Es ist, alle Dimensionen sollen sich kein Gleichnis machen. In was für eine Situation gibt Gott das Gebot? Er hat das Volk Israel auf wunderbare Art aus einer Gefangenschaft herausgeführt, aus Ägypten. Und in Ägypten, dort weiss man, haben sie zu der Zeit, wo die Israeliten in Gefangenschaft waren, etwa 40 verschiedene Götter gehabt, die sie angebetet haben. Und es ist ähnlich, wie man es von den Römern oder von den Griechen kennt. Da haben sie einen Gott von der Ernte und einen toten Gott. Und dann haben sie noch einen Gott, der den Übergang zum Totenreich gut begleitet. Und dann haben sie noch einen Gott vom Glück. Einfach so verschiedene Götter, verschiedene Tempel, wo man anbeten konnte. Und über allem ist dann natürlich der Pharao gestanden. Aber eben, man hat gleich die Tempel gehabt. Und auch die Israeliten haben das natürlich mitbekommen und haben das ein Stück weit angeeignet in ihrem Leben. Und jetzt hat Gott sie rausgeführt aus Ägypten. Er hat sie gerettet vor den Ägyptern, vor den Streitwagen, durchs Rote Meer durchgeführt. Und jetzt sind sie eine, müssen keine Angst mehr haben. Und jetzt sagt Gott, hey, ich will mit euch Gemeinschaft haben. Und ich will euch Gebot, ich will euch Gesetz, ich will euch Anweisungen geben, Weisungen fürs Leben, damit ihr in Freiheit könnt weiterleben. Und so ist Gott immer. Gott ist nicht so, dass er sagt, so das und das und das und das musst du jetzt machen und dann helfe ich dir aus deiner Situation raus. Nein, bei Gott ist immer zuerst das Angebot und dann das Gebot. Gott hat zuerst die Israeliten aus Ägypten rausgeführt, befreit und hat ihnen noch ein Gebot gegeben, um in dieser Freiheit zu leben. Und so macht es Gott auch mit uns Menschen heute. Es ist nicht so, dass man zuerst alles muss erfüllen und machen, wo irgendwie er sagt, und dann ist man gut genug, um vor ihn zu kommen. Sondern er zieht uns zu sich her. Und wir dürfen einfach so kommen. Und dann sagt er, hey, ich will dir Weisungen geben, wie du kannst weiterleben, wie du kannst in dieser Freiheit leben, die ich dir schenke. Der Mose hat ja die 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben, bekommen. Das erste Mal hat er sie so bekommen. Und interessant ist ja, was ist in der Zwischenzeit passiert. Der Mose ist vom Volk weggegangen, auf den Berg Sinai. Das Volk Israel war unten. Der Mose mehrere Tage auf dem Berg. Und das Volk hat es nicht ausgehalten. Sie haben es nicht ausgehalten, dass der Mose, der sie aus dem Ganzen rausgeführt hat, nicht mehr war. Es war kein Führer mehr da im Volk. Man hat nicht mehr gewusst, an wem kann man sich orientieren. Und dann haben sie sich beim Priester, beim Aaron, gemeldet und haben gesagt, hey, wir wollen uns eine Götzenfigur machen. Die kann uns dann sagen, was das Nächste ist. Und sie haben sich Ohrenringli, Goldohrenringli aus den Ohren gerissen. Sie haben den Haussafe, den Hausschatz plündert. Und der Aaron hat das Gold eingeschmolzen und hat ein Kalb gegossen. Das heisst, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, ist das erste Gebot gewesen, wo das Volk Israel gebrochen hat, nachdem der Mose eigentlich die 10 Gebote bekommen hat. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir auch das zweite Gebot ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, es ist auch darum wichtig, weil wir eben das Gefühl haben, ja, das hat ja mit uns nicht so viel zu tun. Oder gerade wenn man reformiert geprägt ist, dann sind wir ja ohne Bilder in der Kirche aufgewachsen. Wir haben daheim keine Altar, wo wir irgendwie etwas draufstellen. Ja, vielleicht wenn man katholisch ist oder wenn man katholisch aufgewachsen ist, hat man mal zu der Maria gebetet oder sonst zu einem Heiligen. Aber eigentlich machen wir ja das nicht mehr so. Der C.S. Lewis hat vor etwa 100 Jahren das Phänomen auch schon kennt. Das Phänomen, dass man zurückschaut auf andere Generationen, auf andere Zeiten und denkt, ja, das, was die dort hatten, das war von damals gewesen. Rückständig. Wir heute, wir haben es besser verstanden. Wir checken, was jetzt richtig ist, was besser ist. Er hat das, historisch Snobismus hat er das genannt. Also quasi die Vorstellung, in dieser Zeit, wo wir leben, das ist immer die beste von allen möglichen Zeiten und früher haben sie es immer schlechter gemacht. Dabei muss man sagen, das Kalb, das sie gemacht haben, die Israeliten, die haben nicht geglaubt, dass das Kalb Gott selber ist. Sondern sie haben die Hoffnung gehabt, den Wunsch gehabt, dass wenn sie das Kalb anbeten, dass sie mit dem näher mit Gott in Verbindung kommen. Das war quasi wie ein Stellvertreter, ein Vermittler. Etwas, das zwischen Gott und ihnen als Volk vermitteln, verbinden. Und was auch war in den damaligen Generationen, man hat in der Regel verschiedene Götter gehabt, auf verschiedenen Ebenen. Man hat einen persönlichen Gott gehabt, wo man selber angebetet hat. Dann hat man einen Familiengott gehabt, oder auch einen Hausgötz, so wo man als Sippe miteinander den gleichen Gott gehabt hat, aber dann von Sippe zu Sippe wieder andere. Das sehen wir auch bei der Geschichte vom Ist das vom Jakob? Vom Jakob? Ja, genau. Seine Frau nimmt ihren Hausgötz mit auf den Weg. Und man hat noch so einen Nationengott gehabt. Und für die Israeliten, auch später im Verlauf der Geschichte, ist es eigentlich immer klar gewesen, ja, Yahweh ist unser nationaler Gott, ist der höchste Gott. Und wenn nachher Propheten und alle anderen, die nachher schreiben, sagen, hey, legen die Götzen ab, die wir haben, dann sind nachher die Hausgötze und die privaten Götze gemeint, wo die Israeliten angebetet haben. Aber ihnen war immer bewusst gewesen, hey, da ist ein Gott, der über allem steht. Das Neue, das gekommen ist mit diesem Gebot, mit diesem Gebot, dass Gott gesagt hat, hey, ich bin der einzige Gott. Darum ist das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich länge für alle Ebenen. Ich länge für die Nation, ich länge für die Familie und ich länge für dich persönlich. Du brauchst nicht verschiedene Götter, verschiedene Götze. Okay, und jetzt trotzdem, was hat das mit uns heute zu tun? Wenn wir keine Altar mehr haben daheim, keine Familiengötze, vielleicht keine persönlichen Götze im Zimmer nehmen, in einem Schränkchen, wo man anbetet. Und es ist, die Verbindung liegt dort drinnen, oder ich zeige es einmal, da ist der Zusammenhang. Der Calvin, einer der Reformatoren, der hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenwerkstatt. Also eine Werkstatt, wo Götzen hergestellt werden. Das heisst, ein Abbild oder ein Gleichnis, ein Bildnis machen wir Menschen uns nicht nur, wenn wir etwas formen, sondern das kommt aus unserem Herzen. Wir Menschen, wir leben mit Bildern. Wir haben automatisch Bilder. Ich teste das mal mit euch. Ich mache mal die Augen zu. Und ich sage Sur Selva. Was kommen euch für Bilder? Darf ich mal sagen, erzählen? Berge? Schule? Der Name Sur Selva? Sonnenschein? Familie? Ja. Eben, wir Menschen, wir leben mit Bildern. Wir machen automatisch Bilder. Und das entwickelt sich auch. Für ein Kind sind vielleicht am Anfang sogar die älteren Götter, oder? Und die Eltern geniessen das vielleicht sogar am Anfang, wenn man dem Kind alles zur Verfügung stellen kann. Aber irgendwann, spätestens in der Teenie-Phase, merkt dann das Kind, ja, meine Eltern sind doch nicht Götter, die einfach alles können. Und ich muss meinen eigenen Weg, meine eigenen Vorbilder suchen. Und so ein Bild haben wir Menschen auch vor Gott, von Gott. Und das ist jetzt eine Spannung, die ich jetzt hier anspreche. Und ich will das aber aufzeigen. Wir Menschen, wir brauchen Bilder. Bilder sind viel stärker als einfach nur Wort, als einfach nur Gesprochenes. Bilder, die erklären sich von allein. Und Bilder, die können gezeichnet sein, die können gemalt sein, die können geformt sein, aber sie können eben auch vorgestellt sein. In unserem Kopf, in unseren Gedanken. Und das macht auch Gott. Wenn wir Psalmen lesen, was dort alles für Bilder drin sind von Gott, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, da wird Gott als Vater dargestellt. Ist ein Bild. Gott als Felsen, als König, als Schild, als eine Burg. Gott wird aber nicht nur als Vater dargestellt, sondern auch als Mutter. Als Quelle, haben wir gesungen vorher. Quelle des Lebens. Wir haben gesungen, Friedenfürst. Auch ein Bild von Gott. Jesus selber sagt ja sogar die berühmte Ich-Bin-Worte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, ich bin die Tür, wo man durch muss. Also, wir Menschen, wir brauchen Bilder und Gott gibt uns Bilder. Ganz viele Bilder von ihm, die wir dafür brauchen, wo wir ihn kennenlernen können, wo wir erfahren können, wie er ist, wie er mit uns umgeht und wie wir mit ihm umgehen können. Aber was ist denn jetzt mit, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen? Ich glaube, die Betonung von diesem Gebot, die liegt innerhalb der ersten drei Wörter, so wie sie da geschrieben sind. Du sollst dir kein Bild machen. Also, wir sollen uns nicht selber ein Bild von Gott machen. Weil was passiert, wenn wir uns selber ein Bild von Gott machen? Ja, dann kommt wieder das da. Dann kommt das, was bei den Ägyptern war. Dann kommt das, was bei den Römern war, bei den Griechen. Man macht für alles seinen eigenen Gott. Ein Bastelbogen macht man sich dann, wo man Gott selber ausschneiden kann, selber gestalten. Das kann man schon machen, aber es hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Wenn man sich selber Gott so macht, wie man sich denkt, wie man sich wünscht, ja, dann hat das nicht viel mit dem Gott zu tun aus der Bibel. Mit dem Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Mit dem Gott, der dich in die Freiheit führen will. Sondern es sind deine eigenen Gedanken, deine eigenen Vorstellungen, die in das hineinkommen. Es ist dein eigener Scherenschnitt, den du machst. Und Gott sagt, hey, mach das nicht. Er sagt sogar, ich bin ein eifernder Gott. Oder eigentlich für uns das Wort, das wir heute brauchen, ein eifersüchtiger Gott. Es gibt nur einen. Und auch das Gebot, muss man sagen, das schützt nicht Gott. Weil wir alle Menschen, wir könnten das gleiche falsche Bild haben von Gott, das ändert Gott kein bisschen. Gott ist souverän. Er steht über allem und er lässt sich auch nicht verändern, nur weil wir Menschen uns ihn anders vorstellen. Aber es schützt uns. Es schützt uns Menschen, wenn wir ja die Wahrheit suchen, ihn wirklich suchen, wie er ist und nicht unseren eigenen Götz, unseren eigenen Gott zurechtschneiden, so wie es uns gerade passt. Weil dann laufen wir ins Leere. Wenn wir unseren eigenen Gott basteln, dann kann das zu nichts führen. Und interessant ist ja, ein anderes Wort, das die Bibel braucht für Götz, ist nichts. Nichts. Wenn sie es nicht führt, dann sind das Nichts, die uns dort herführen. Vielleicht müssen wir uns noch etwas genauer anschauen, was denn so ein Götz, was der bewirkt. Vielleicht auch, wie wir den können erkennen, oder wie wir können erkennen, stimmt, in meinem Leben ist das auch schon so. Und meistens merkt man das gar nicht. Und ich möchte euch das an folgendem Beispiel festmachen. Oder wir schauen auf die Israeliten vor 2000 Jahren, wo das Kalb gegossen haben, und denken, ja, also so blöd kann man ja nicht sein. Und jetzt stellen wir uns vor, einen von diesen Israeliten, der hat sich jetzt in der Zeit versetzt, der ist jetzt in der heutigen Zeit, und den laden wir hier in die Schweiz ein, an einen Match vom HCD. Und er kommt mit uns mit, und was würde er sehen an diesem Match? Probier mal zusammenzutragen, was würde er sehen? Fahnen. Leute, die Fahnen schwingen. Genau. Liebli. Genau. Also er würde Leute sehen, die sich verkleiden. Wo niemand hergehen und extra Kleider anlegen für dort her. Und Kappen. Ganz wichtig. In jeder Weltreligion spielt Kopfbedeckung eine zentrale Rolle. Was würde noch sehen, der Israelit? Würde Kampf sehen. Und die Leute würden anführen, gell? Würden den Kampf beführen. Die rundherum. Die Fähne, die singen. Ja, die singen. Ja, also der würde sich auf jeden Fall, oder sehr wahrscheinlich würde sich denken, ah, das ist jetzt ein von diesen Tempeln, oder, wo man extra hergeht, wo man betet. So stelle ich mir das vor. Und für uns ist es so, ja, da kann man ja mal vorbeigehen. Also nicht, dass es verboten ist, an einen HCD-Match zu gehen, oder? Also ich verstehe mich richtig. Aber es geht mir darum, auch wir haben Orte, auch wir haben Sachen, wo wir arbeiten, wo wir uns ein Bild machen, wo wir uns unterwerfen und wo wir arbeiten. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Götzen sind Vorstellungen, sind Bilder, die uns abhalten, Gott anzubeten, die uns abhalten, Gott zu dienen. Stattdessen tun wir diesen Götzen dienen und tun sie anbeten. Und wir nennen es vielleicht nicht anbeten, aber überall, wo wir Zeit, wo wir Geld reinstecken, das könnte so ein Götz sein oder zu einem Götz werden. In der protestantischen Bewegung vor 500 Jahren, in der Reformation, hat man alle Bilder aus dem Kirchenraum rausgetan, weil man gesagt hat, hey, Gott sagt, man soll kein Bildnis machen von ihm. Aber die Tatsache ist heute, dass heute viele Gebäude, Kirchengebäude, zu Götzen geworden sind, die extrem wichtig sind zum Erhalten. Und das kann auch uns passieren. Plötzlich ein Gebäude extrem wichtig ist. Es kann als Gemeinde das eigene Gebäude sein, es kann aber auch, wenn man privat ist, das eigene Haus sein. Es kann das eigene Konto sein. Wenn man den Kontoauszug anschaut und dann drauf schaut, denkt, oh ja, die Zahl da zuunterst, die gefällt mir recht gut. Oder, oh, da müsste langsam wieder mal etwas draufkommen. Es kann das eigene Ego sein, das Ansehen bei anderen Leuten. Tun wir ja sowieso viel investieren drin, oder? Dass andere Leute uns nicht irgendwie komisch finden oder auslachen. Aber auch das kann zu einem Götz werden, wo wir extrem viel Zeit in sie investieren und ihnen dienen, statt Gott. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst nicht einen Gott anbeten und ihm dienen, wo du dir selber ausgedacht hast. Ein weiterer Gedanke, der für mich in das hineingehört, ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Wenn man jetzt ein gemaltes Bild denkt, was hat das aussenrum? Ein Rahmen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Von diesen Bildern, die wir von Gott machen. Wir haben gesagt, wir brauchen Bilder. Und wir haben auch Bilder in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, oder? Wir denken, oh, was ist jetzt das für ein Jockel? Jetzt kommt der schon wieder. Der hat doch das letzte Mal hat es nicht gut gemeint mit mir. Und dann haben wir so ein Bild von dieser Person. Oder umgekehrt, ihr habt ein Bild von euren Freunden. Aber spätestens dann, wenn der Freund sich nicht so verhält, wie du dir das gedacht hast, oder die Freundin, dann merkst du, ah, stimmt, das ist nur ein Bild, das du von dieser Person hast. Aber du kannst die Person gar nicht ganz fassen. Und dann hört man dann so Sätze wie, also das hätte ich nie gedacht von ihr oder von ihm. Auch am Ende von Trennungen, von Scheidungen, hört man das häufig. Das hätte ich nie gesehen, hätte nie gedacht, dass die andere Person so ist. Und wenn das schon mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen so schwierig ist, mit diesen Bildern, Vorstellungen, die wir haben, wie viel mehr ist das noch in der Beziehung mit Gott? Ein Problem. Und ein Problem ist eben, dass wir ihn einrahmen. Dass wir ein Bild haben von Gott und dann denken wir, so ist er und dann kann er auch nicht anders sein. Weil der Rahmen, der lässt nicht mehr zu. Es ist ein begrenztes Bild. Aber Gott ist viel mehr, als wir ihn fassen können. Und wenn wir einen Rahmen darum tun, ich glaube auch darum heisst es da, du sollst dir kein Bildnis machen. Weil wir Gott sonst limitieren. Wir machen ihn klein. Und wenn du in letzter Zeit, letzten Monaten, nicht so viel erlebt hast mit Gott, kann es vielleicht genau an dem liegen, dass du das Bild hast von Gott, wo ein Rahmen drum ist, und mehr darf er nicht, mehr kann er nicht. Weil so, wie wir uns Gott vorstellen oder den anderen vorstellen, so pflegen wir auch unsere Beziehung. Wenn wir Gott uns als Polizist vorstellen, der sagt, ah, da, das darfst du aber nicht und nur das ist erlaubt, dann führen wir auch unser Leben so. Dass wir schauen, oh, was darf ich jetzt noch, was nicht. Und wir entdecken gar nicht, was Gott alles für uns noch parat hat. Wir limitieren ihn auf das. Bist du offen, dass Gott sich in seiner ganzen Größe dir zeigen darf? Hast du den Rahmen um deine Vorstellung, um dein Bild von Gott schon gesprengt, schon aufgemacht, schon geöffnet, dass es quasi offen ist, dass Gott weiterzeichnen darf, darüber aus? Dass er sich dir zeigen darf, wie er sich dir zeigen will. Und etwas anderes, wo Gott auch vermeiden will oder sagen, dass es nicht gut ist, wenn er sagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Das Bildnis, eine Statue oder eben eine Vorstellung, das ist greifbar. Das können wir greifen, das können wir anlängen, können wir darüber denken. Aber es hat Gefahr, dass Gott für uns verfügbar ist. Dass wir denken, ah, so ist Gott, oder dass die Israeliten denken, oh, das ist jetzt das Kalb, das ist jetzt der Stellvertreter, und jetzt kann ich zu dem beten, und dann passiert etwas, oder? Gott ist für mich verfügbar. Quasi die Vorstellung, wie bei einem Automat, man kann Geld oben reinlassen, dann drüllt innen die Spirale und es geht das raus, was ich will. Aber so einen Gott haben wir nicht. Wir haben einen Gott, wo wir jederzeit zu ihm herren dürfen. Aber er reagiert souverän, so wie er das möchte. Und so wie er das am besten für uns weiss, parat hat. Und wir sollen uns darum kein Bildnis machen, weil wir uns Gott dann verfügbar probieren zu machen. Aber Gott ist unabhängig. Und das sagt mir auch über den Heiligen Geist. Er weht, wo er will. Es ist Gott, wo wirkt. Und wir selber, wir können zu ihm beten, wir können es bei ihm platzieren, aber wir können nicht mit nach unseren Vorstellungen und unseren Wünschen Gott irgendwie beeinflussen. Oder dass er das macht, was wir jetzt wollen. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Was würdet ihr euch am liebsten kaufen, was ihr im letzten Jahr oder in den letzten 10 oder 20 Jahren nicht gekauft habt? Dann könnt ihr mal sagen, lieber Gott, ich hätte gerne das in den nächsten 10 Sekunden. Und wenn es nicht passiert, dann wisst ihr, Gott ist Gott, er ist souverän. Wie leben wir denn das jetzt? Wir haben jetzt verschiedene Sachen angeschaut. Dass Gott uns sich mit Bildern zeigt, dass wir uns aber keine eigenen Sellen machen, weil das ins Leere führt, ins Nichts, weil das Gott limitiert. Und vielleicht hast du erkannt, dass du in deinem Leben so Bilder hast, wo du dienst, wo du arbeitest, wo du Zeit investierst, wo du Geld investierst. Und zwar über ein gesundes Mass raus. Wie können wir jetzt mit dem umgehen? Und da gibt es ein simples Rezept, das aber schwierig zum Durchziehen ist. Das ist meistens, gell? Bei den einfachen Sachen ist immer, aber zum dann dranbleiben, oder? Um dann das umsetzen. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt auf die Suche gehen. Wo haben wir überall noch Götzen? Wo haben wir überall noch Sachen, wo zu viel Platz in unserem Leben einnehmen? Wo wir Gott, wo wir Jesus nicht reinlassen, in den Bereich von unserem Leben? Wo haben wir noch so Sachen, wo wir im Übermaß investieren, daran hängen? Wo wir den Platz Gott vorenthalten. Nein, wir suchen gar nicht nach dem. Im Hebräer 1, Vers 3 heißt es, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Andere Übersetzungen sagen, in ihm hat er uns das Bild von Gott gegeben. Hebräer 1, 3. Wer ist ihm? Jetzt Sonntagsschulantwort. Wer ist ihm? Jesus. Genau. Es ist Jesus im Kolosser 1,15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Jesus ist das Bild von Gott, vom Vater. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir für ihn leben, wenn wir ihn arbeiten und ihm dienen, so wie es da im Vers 5 heisst, dass wir es bei den Götzen nicht machen sollen, dann verschwinden alle anderen Götzen. Dann verschwinden die anderen Götter. Dann verschwinden die anderen Bilder. Also, nicht, dass sie dann gar nicht mehr sind, aber sie sind nicht mehr im Zentrum. Und das ist das Bild, das wir brauchen. Das ist das Bild, das wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Jesus ist das Bild. So wie er gelebt hat, so wie er dient hat. Auf ihn kann ich schauen. Und von ihm kann ich profitieren. Ihn kann ich arbeiten. Ihm kann ich dienen. Weil er mir schon dient hat. Weil er mir schon das Beste gegeben hat. Was ich überhaupt kann überkommen. Ein Leben in Freiheit, ein Leben mit ihm. Gott fordert heute, an diesem Morgen, sein Recht ein. Er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich will in deinem Leben den ersten Platz haben. Ich will keine anderen Götter neben mir haben und ich will, dass du dir keine Bilder von mir machst. Keine eigenen Bilder. Sondern ich will, dass du mit mir Gemeinschaft hast. Ich will, dass ich mich dir zeigen darf. Ich will, dass du den Rahmen aufmachst. Dass du parat bist für das, was ich für dich parat habe. Du sollst dir kein Bildnis machen. Ich tue noch beten. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Israel aus Ägypten befreit hast. Aber wir danken dir auch, dass du für uns heutige Menschen hier in der Schweiz, im Bündnerland, im Oberland, in der Surselva, dass du ans Kreuz gegangen bist und uns in die Freiheit führst, in deine Freiheit. Und wir danken dir, dass du uns Gebot Weisungen gegeben hast, dass wir in dieser Freiheit leben können. Und wir sollen uns keine Bilder, keine Gleichnisse, keine eigenen Vorstellungen machen von dir, sondern wir sollen uns an dir selber orientieren. Wir sollen Gemeinschaft haben mit dir. Und hilf uns, dass wir auf dich schauen können. Dass wir dir den ersten Platz geben können in unserem Leben. Und dass wir nicht nebendran noch andere Götzen, andere Bilder haben, wo wir irgendwie ja, auch noch anbeten und ihnen auch noch dienen. Wir wollen auf dich schauen und alles andere soll dabei verblassen. Amen.